Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir befinden uns im Jahr 1933 und nach vielen Begegnungen mit Mr. Parker Pine treffen wir heute wieder auf Monsieur Hercule Poirot und Captain Arthur Hastings. So richtig ist Agatha Christie noch nicht wieder warm geworden mit ihrer berühmtesten Kreatur. Die Werke mit ihm kommen immer noch stockend und für Außenstehende ist noch gar nicht abzusehen, dass die 1930er das Jahrzehnt von Hercule Poirot werden sollen. 1928 erschien der etwas missglückte Blue Train, an dem sie sich abgequält hatte während ihrer dunkelsten Zeit in Verlust, Trennung, Scheidung und den sie letztlich nur fertigstellte, weil sie das Geld brauchte. Dann aber Peril at End House, geschrieben in einer Zeit der Erholung, in der Agatha Christie zurück zur alten Form kam. Und dann Lord Edgware Dies, geschrieben im wunderbaren Gefühlschaos der neuen Liebe, dann war kein Halten mehr. Also in dieser Zeit kann man auch sehr gut den inneren Seelenfrieden sozusagen von Agatha Christie ablesen an den Büchern, die sie veröffentlicht. Aber wir sind ja noch gar nicht bei Lord Edgware Dies. Das kommt erst in der nächsten Folge. Heute widmen wir uns noch einer Rarität. The Incident of the Dog's Ball. Der Vorfall mit dem Hundeball. Eine Kurzgeschichte, die Agatha Christie aufschrieb, entwarf, es ist ein mehr als Entwurf, und dort ist sie dann auch geblieben, irgendwo in der Schublade. Naja, nicht ganz, einige Jahre später entsteht daraus beträchtlich erweitert und ein wenig verändert der Roman Dumb Witness, erschienen 1937. Und die ursprüngliche Geschichte, The Incident of the Dog's Ball, wird dann aber 2009 mit der ersten Reihe der Notizbücher von Agatha Christie von dem hartnäckigen John Curran einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Zumindest einem englischsprachigen breiteren Publikum. Aber bevor ich mich dieser Kurzgeschichte mit dem Ball des Hundes zuwende, werfe ich einen Blick auf zwei Bücher über Hercule Poirot. Beide tragen seinen Namen im Titel und beide sind in gewisser Weise na so eine Art Biografien über den belgischen Detektiv. Beide absolut empfehlenswert, aber ihre Herangehensweise völlig unterschiedlich. Hercule Poirot von Anne Hart aus dem Jahr 1990, es gibt allerdings im Englischen eine aktualisierte Fassung von 2019, das ist tatsächlich insofern eine klassische Biografie, in dem sie zusammensammelt, was wir aus den Werken von Agatha Christie über den Lebenslauf und den Charakter von Hercule Poirot wissen. Allerdings tut Anne Hart an keiner Stelle so, als hätte es Poirot tatsächlich gegeben, als sei das eine reale Biografie. Aber sie stellt ihre Fundstücke liebevoll und kenntnisreich nebeneinander, sodass tatsächlich so eine Art Ablauf des Lebens entsteht und sie nimmt es auf der anderen Seite nicht so ernst, dass sich eine wasserdichte Biografie von Hercule Poirot nie und nimmer erstellen lässt. Dieses nie und nimmer liegt daran, dass Agatha Christie überhaupt gar kein Interesse daran hatte, den Background ihres Detektivs irgendwie konsistent und widerspruchsfrei anzulegen. Sie hatte kein Handbuch, in dem sie immer blätterte, wenn sie einen neuen Hercule Poirot schrieb und dann nachschaute, wie war das mit der Lieblingsfarbe, welche Musik hat er gerne gehört, was hat er gerne gegessen und getrunken, sondern sie hat sich da auf das verlassen, ja, was sie in Erinnerung hatte oder was sie sich vielleicht mal irgendwo aufgeschrieben hatte. Aber es lag auch daran, dass es war einfach nicht das Interesse da bei ihr. Ich glaube, so sehr Hercule Poirot die Romane dominiert, so liegt das Hauptinteresse der Autorin doch nicht beim Detektiv, sondern bei den Personen, bei den anderen Personen. Bei dem Opfer, ja, manchmal, ja, bei der schuldigen Person, klar, aber vor allem liegt ihr Hauptaugenmerk auf den anderen handelnden Personen, die durch den Mord plötzlich völlig aus der Bahn geworfen werden, deren Leben sich drastisch verändert, wo Konflikte aufbrechen, wo lange Schwelendes plötzlich ausgesprochen wird und wo dann Menschen in Gefahr sind, und das spricht Agatha Christie ja immer wieder und wieder aus, dann durch einen Verdacht unschuldig ein Leben lang zu leiden. Und das ist der Fokus von Agatha Christie. Ja, dass da auch noch ein Detektiv ist, wunderbar, und den versucht sie dann natürlich auch so gut wie möglich zu schildern. Und ich glaube doch, dass sie so eine, ja, eine kleine Liebe doch für ihren belgischen Meisterdetektiv hatte. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles sehr hinderlich, wenn man so eine Art Biografie dieses Detektivs entwickeln will. Aber auch wenn es Agatha Christie nicht so wichtig ist, ob da eine widerspruchsfreie Biografie möglich ist, so hadert sie doch gelegentlich damit, dass sie 1916 den Detektiv schon als Pensionär ins Rennen geschickt hat. So musste sie ihn ganz allmählich altern lassen. Es sind ungefähr 25 Jahre, die Hercule Poirot im Verlauf seiner literarischen Karriere altert, und er braucht dafür in realer Zeit 60 Jahre. Das ist schon ein medizinisches Wunder. Anne Hart, so wie sie es 1985 in ihrem ersten Buch zu Miss Marple gemacht hat, trägt alle biografischen Schnipsel zusammen, die sie finden kann, und fügt sie dann zu einem zweigeteilten Werk zusammen. Zunächst folgt sie Poirots Lebensstationen, also von der Kindheit bis ins hohe Alter. Sie schiebt dann einige thematische Kapitel ein und endet mit seinem Tod. Natürlich ist das alles eine Spielerei, liefert Fun Facts und stillt Neugierde. Aber es bringt nur eingeschränkt etwas für die Lektüre, etwa um Poirots Reaktionen in einer bestimmten Situation besser zu verstehen, indem man eben seinen Charakter ins Spiel bringt. Dafür ist die Backstory, ist der Charakter zu uneinheitlich. Aber manchmal wirft das doch ein interessantes Licht auf den Charakter des Meisterdetektivs. So berichtet in ihrem ersten Kapitel »The Curtain Rises«, der Vorhang hebt sich, Anne Hart von den katholischen Ursprüngen Poirots. Er kommt aus dem im 19. Jahrhundert noch sehr katholischen Belgien, wird von Nonnen unterrichtet. Er ist dann Zeuge und zum Teil auch offenbar Beteiligter am erbitterten Kampf zwischen Säkularen und Katholiken gegen Ende des Jahrhunderts, und es ist deutlich, dass er auf der Seite der Katholiken steht. Und dieser tiefe katholische Glaube, der erklärt doch einiges über seine Ansichten, über Selbstmord, Verbrechen und Schuld. Und es zeigt sein Ringen mit diesem katholischen Erbe ebenso wie die Kraft, die ihm dieser Glaube gibt. Die Fernsehverfilmung von Murder at the Orient Express von 2010 mit David Suchet nimmt diese Spur auf, indem sie das Ende deutlich düsterer gestaltet als im Buch und Poirot mit seinen Glaubensgrundsätzen kämpfen lässt, bevor er letztlich genauso handelt wie im Buch. Anne Hart schildert den jungen Hercule als den Sohn einer großen Familie mit vielen Geschwistern, mit einer ebenso prägenden wie liebenden Mutter, von dem Vater ist kaum die Rede. Hercule ist ein schüchterner junger Mann, später kaum vorstellbar, der aber von ganz früh an zur Polizei will, weil er Verbrechen bekämpfen will. In den ersten Jahren ist er als Scharfschütze tätig, der mindestens einmal dabei einen Menschen töten muss. Er wird zum bekanntesten Kriminalisten Belgiens und begegnet im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit Inspektor Jimmy Chapp von Scotland Yard und dem jungen Versicherungsangestellten Arthur Hastings. Gerade als Hercule Poirot im Begriff ist, in den Ruhestand zu gehen, überfällt das deutsche Kaiserreich Belgien und er geht nicht in den Ruhestand, sondern offenbar in den Untergrund, schließt sich dem Widerstand an. 1916 schließlich wird er verwundet außer Landes geschmuggelt und löst leicht hinkend den Mordfall in Styles. Für ihn ist das der Beginn einer zweiten Karriere, für Agatha Christie ist das der Grundstein ihres Erfolgs und sie wird Hercule Poirot nie wieder loswerden. Spielerei oder nicht, das Buch ist wunderbar zu lesen und liefert Aha-Effekte ebenso wie ganz neue Einblicke, auch in den thematischen Kapiteln, wo es darum geht, wie Hercule Poirot lebt, wo er sich wohlfühlt, was für Freundschaften er pflegt, wie das mit den Frauen in seinem Leben ist und so weiter. Dieses Buch ist auch auf Deutsch übersetzt worden, Hercule Poirot, sein Leben und seine Abenteuer, nicht mehr im Druck, aber antiquarisch noch ziemlich gut erhältlich. Allerdings dann in der nicht aktualisierten Version, aber ich glaube nicht, dass das schlimm ist. 2020 erscheint zum 100. Geburtstag der Mysterious Affair at Styles von Mark Aldridge das Buch Poirot, The Greatest Detective in the World. Aldridge gibt gar nicht vor, eine Biografie zu schreiben und macht es doch in gewissem Sinn. Er verfolgt die Entwicklung der literarischen Figur Hercule Poirot von 1920 bis 2020 weit über die Werke Agatha Christie's hinaus. Er schreibt also eine Biografie einer literarischen Figur bzw. der Darstellung dieser literarischen Figur. Er verarbeitet dazu Romane, Kurzgeschichten, Filme, Hörspiele, Computerspiele, Theaterstücke und einiges mehr. Er hat übrigens auch ein sehr interessantes Buch geschrieben über die Verfilmungen Agatha Christie on Screen. Ein ganz großer Gewinn ist in der Poirot-Biografie die Fülle von Buchcovern aus aller Welt mit wunderschönen, ebenso wie abgrundtief gruseligen Motiven. Leider ist das Buch noch nicht auf Deutsch übersetzt worden, aber das kann ja noch kommen. Vielleicht ist es schon passiert, wenn Sie oder ihr diese Episode hört. Nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, der Kurzgeschichte The Incident of the Dog's Ball. Agatha Christie hat sie wahrscheinlich 1933 geschrieben, sagte ich ja schon, und sie dann wenige Jahre später in einen Roman umgewandelt. John Curran in seiner Veröffentlichung 2009 liefert auch die Begründung für diese Datierung mit, die erstklassige Detektivarbeit ist. Es ist aber eine, wenn auch gut begründete, Vermutung. Denn Agatha Christie hatte weder bei Notizbüchern noch bei Briefen die Angewohnheit, irgendwo ein Datum drüber zu schreiben, zumindest nicht da, wo es sinnvoll gewesen wäre. Die Geschichte ist ein klassischer Poirot. Sogar Captain Hastings kommt darin vor, was er in den 1930ern nur noch ganz selten tut und später gar nicht mehr, mit Ausnahme des letzten veröffentlichten Poirot-Romans Curtain. Den Status des Unveröffentlichtseins merkt man der Geschichte eigentlich nicht an. Bis auf einige Ungereimtheiten in den Daten, war es nun August oder doch April, da hätte man wahrscheinlich in einer Endredaktion so ein bisschen geglättet. Aber das ist auch wirklich, viel mehr gibt es nicht. Es ist so, wie es da steht, eine solide, eigentlich eine gute Geschichte mit einer sauberen Ermittlung und einer logischen, überraschenden Auflösung. Und ich finde, dass Agatha Christie selten eine Seance so kreativ und elegant eingebaut hat wie hier. Miss Wheeler, eine alte Dame, die allein mit ihrer Gesellschafterin in einem alten Kasten auf dem Land wohnt, schreibt Poirot einen Brief. Auf 4 eng beschriebenen Seiten kommt sie einfach nicht zum Punkt. Der Brief sagt eigentlich nur aus, dass sie etwas beunruhigt, was irgendwie mit dem Ball des Hundes, The Incident of the Dog's Ball, zusammenhängt. Hastings ist natürlich so abgelenkt von der Konfusität dieses Briefes, dass er überhaupt gar nicht merkt, Poirot natürlich sofort, dass der Brief fast 4 Monate geschrieben wurde, bevor Poirot ihn bekommen hat. Also er muss geschrieben worden sein und dann irgendwie nicht abgeschickt worden. Poirot reist also aufs Land und stellt fest, dass Miss Wheeler schon seit Monaten tot ist. Offenbar starb sie an einem schlimmen Anfall von Gelbsucht. Das Haus steht leer, weil die Gesellschafterin, Miss Lawson, die alles geerbt hat, dort nicht wohnen will. Und insofern kann sich Hercule Poirot gut unter dem Vorwand, das Haus kaufen zu wollen, in den Haushalt einschleichen. Er stellt fest, dass es eine Nichte und einen Neffen gibt, Molly und James, die aber in dem Testament leer ausgegangen sind. Und kurz bevor sie den Brief geschrieben hat, war Miss Wheeler offensichtlich über den Ball gestolpert, den der Terrier Bob auf der Treppe liegen gelassen hatte. The Incident of the Dog's Ball. Wie gesagt, ein klassischer Poirot, der sich richtig gut liest. Und eine Sonderrolle hat der Terrier Bob. Man merkt deutlich, dass Agatha Christie Hundeliebhaberin ist in diesen kleinen Schilderungen dieses Hundes. Und das Bild, das in der Geschichte erwähnt wird, hängt tatsächlich in Greenway. Allerdings war dieses Haus damals noch nicht im Besitz von Agatha Christie. Vielleicht hatte sie das Bild schon in Ashfield in ihrem Elternhaus hängen und dann mitgebracht. Ich finde es ein interessantes Detail, dass dieses Bild hier von Hastings als ziemlich scheußlich beschrieben wird. Aber vielleicht ist das auch nur der getrübte Blick von Hastings und vielleicht ist es zwar das gleiche Motiv, aber ein anderes Bild. Wer weiß das schon? Wie gesagt, wenige Jahre später arbeitet Agatha Christie die Kurzgeschichte in den Roman Dumb Witness um, wobei sie den Plot und die handelnden Figuren sehr verändert. Aber Poirot und Hastings bleiben genauso wie der Hund. Den Beginn der Geschichte wiederum verwertet sie in der Kurzgeschichte How Does Your Garden Grow, die sie im August 1935 veröffentlicht und von der ich schon in Folge 123 kurz berichtet habe. Sie ist nämlich im deutschen Sammelband Mörderisches Grün enthalten und da merkt man schon, dass der Brief am Anfang ziemlich identisch aus dieser Geschichte übernommen wird. In beiden Fällen geht es um eine alte Dame, die einen Brief an Hercule Poirot schickt, in dem sie überhaupt nicht zum Punkt kommt. Und als Poirot dann doch dorthin fährt, wo diese alte Dame wohnen soll, ist sie schon tot. In beiden Fällen. Die Geschichte geht dann unterschiedlich weiter, aber hier ist also wirklich ein waschechtes Agatha Christie Recycling zu sehen. So viel für heute. In der nächsten Folge begegnen uns Poirot und Hastings schon wieder, und zwar, wie angekündigt, in dem Roman Lord Edgware Dies. Für heute danke fürs Zuhören und bis demnächst. Alles Gute.